Frieren Sie noch oder schwitzen Sie schon, Dr. Christina Enzmann?
Super Frage.
Oder?
Also heute schwitze ich vielleicht ein bisschen, aber normalerweise bin ich eher wohltemperiert, möchte ich mal sagen. Ich habe aber früher in der Tat sehr viel gefroren. Und als dann die Menopause kam, fand ich also diese Hitze eigentlich mal ganz gut am Anfang.
Das Schöne ist, dass wir darüber sprechen können und auch darüber lachen können, obwohl es natürlich vieles gibt, was wirklich nervt. Das werden wir gleich besprechen. Wechseljahrbeschwerden. Woher kommen Sie? Und noch wichtiger, wann und wie verschwinden Sie wieder? Darüber reden wir jetzt mit Medizinerin Dr. Christina Enzmann. Klartext über die Menopause bei DAS.
Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Schweißausbrüche, schlechte Laune, Schlafstörungen. Es gibt so einiges im Leben einer mittelalten Frau, worauf wir locker verzichten könnten. Mehr noch, was nervt und lästig ist. Wechseljahrbeschwerden gehören eindeutig dazu. Und deshalb müssen wir jetzt mal ganz offen drüber reden, wie wir sie wieder loswerden. Oder besser noch, gar nicht erst bekommen. Unsere Expertin ist extra aus den USA angereist und hat jede Menge Tipps. Gynäkologin und Funktionalmedizinerin Dr. Christina Enzmann. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank. Sehr aufregend, hier zu sein.
Das glaube ich. Wenn man gewohnt ist, in der Praxis zu stehen und Frauen zu beraten in einem intimen Rahmen und jetzt eben große Beratung, große Visite für uns. Bevor wir über die Wechseljahre sprechen, weil Sie aus den USA kommen und natürlich verfolgen wir und haben hier verfolgt, was politisch dort passiert ist, nach dem Wahlkampf und jetzt vor der Inthronisierung von Trump, wie ist die Stimmung?
Ich glaube, eigentlich sind alle sehr ruhig. Ich bin eigentlich sehr erstaunt. Die Amerikaner, die leben einfach mit dem, wie es jetzt gerade ist. Und
großer Pragmatismus.
Pragmatismus.
Mal gucken, was kommt und was passiert. Wechseljahre ist das Thema. Sie sind Gynäkologin, aber damit nicht genug. Sie sind auch Funktionalmedizinerin. Was ist das?
Ja, also Funktionalmedizinerin, das ist ein Begriff, ich sage immer, es kommt unter dem großen Regenschirm der Alternativmedizin, möchte ich mal sagen. Es ist aber nicht wirklich, also es ist jetzt nicht wie Homöopathie oder Kräuterheilkunde. Es ist eine Medizin, die wurde in den 90ern, hat den Namen bekommen von einem amerikanischen Arzt, der hat einfach gesagt, wir möchten jetzt mal diese Ursachen der Symptome der Patienten sozusagen mehr erforschen. Mhm. Das war der Dr. Jeffrey Plant und der kam mit diesem funktionellen medizinischen Ausdruck. Und was wir wirklich machen, ist eine Medizin, die schaut sehr tief in die Pathophysiologie und die Molekularbiologie und versuchen zu verstehen, warum hat jetzt diese Frau diese Symptome? Ist es jetzt der Darm? Ist es die Nährstoffaufnahme? Also wir wollen nicht nur Pflaster auf die Probleme legen, wie jetzt tut Ihnen das weh, wir geben jetzt mal dieses Medikament, sondern woher kommt das eigentlich? Und das finde ich das Faszinierende und deswegen habe ich das sozusagen als in meinen Werkzeugkasten mit eingebaut,
also
zu der Schulmedizin.
Im Grunde gucken Sie sich den Menschen, die Frau im Gesamten an. Also Sie schauen nicht nur auf einzelne Symptome, sondern versuchen das Ganze zu verstehen und gucken deshalb vielleicht auch noch mal anders hin. Wie wichtig ist es bei den Wechseljahren?
Extrem wichtig. Also wenn Sie jetzt natürlich mich fragen, also das ist das Wichtigste überhaupt, weil die Frauen in der Lebensmitte, die haben ja eine Menge, sie haben natürlich viele Gesundheitsprobleme, aber es gibt Symptome, sie haben Familienumstände, sie sind oft im Arbeitsplatz, da gibt es Kinder, sie haben nicht genug Zeit, sich zu bewegen, der Stressspiegel steigt an. Also es sind so viele Dinge, die wirklich auf uns in der Lebensmitte einströmen, die leider unseren Körper mehr beeinflussen, als wir denken. Und ich glaube, deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir nicht nur Pflasterlösungen haben, sondern auch wirklich tiefer gucken, wie können wir jetzt diese Gesundheit und das Wohlbefinden dieser Frau verbessern, um auch ihr in der Tat in der Langlebigkeit zu helfen oder in den, dass sie sozusagen nicht nur länger lebt, aber in der Zeit auch gut lebt.
Also die Qualität
keine Krankheiten hat und sich sozusagen diese Zeit genießen kann.
Dann sind wir froh, dass Sie hier sind und uns diese wertvollen Tipps und Erkenntnisse mitgeben. Wir sprechen über Frauen in den Wechseljahren. Das ist heute unser Thema und sie ist die Expertin, Dr. Christina Enzmann, Gynäkologin und funktionelle Medizinerin. Nicola Millis und Andreas Moll waren neugierig auf mehr.
Christina Enzmann versteht was von Frauen, besonders von Frauen um die 50.
Die Frauen sind doch einfach das Beste.
Welche Frau um die 50 kennt es nicht? Hitzewallungen, Schlafprobleme, Gewichtszunahme, Depressionen. Das ist ihr Fachgebiet. Sie ist als Gynäkologin zertifizierte Menopausenberaterin. Ihre Karriere begann am renommierten Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Längst ist sie Frauenärztin und Chirurgin in den USA. Sie setzt in ihrer Arbeit auf einen ganzheitlichen, funktionellen Ansatz.
Eine gute Einstellung ist ja prima, aber der Körper hat Bedürfnisse. Deswegen wirklich möchten wir Leuten und Frauen beibringen, wie sie sich richtig ernähren, wie sie sich richtig bewegen, wie sie richtig schlafen und wie sie die richtige Einstellung zum Leben haben.
Wie die Menopause zu einem gesunden Start in eine neue Lebensphase wird, weiß Gynäkologin Dr. Christina Enzmann.
Christina, ich glaube, wir müssen erstmal über die Begrifflichkeit sprechen, denn gerade ist nicht einmal das Wort Wechseljahre gefallen, sondern nur Menopause. Warum?
Weil ich finde, Wechseljahre sind ein ganz doofer Begriff. Da hat immer noch so ein bisschen was Abwertendes. Die Frau ist im Wechsel, da wechselt sich irgendwas und ich meine, was wechselt sich denn? Und das gibt es aber in allen Sprachen interessanterweise. Das ist nicht nur die Deutschen, also alle Sprachen haben da sozusagen, haben einen Begriff dafür, der oft nicht besonders was Gutes meint. Und deswegen haben sich in den frühen 2000er Jahren, haben sich die ganzen Wissenschaftler mal zusammengesetzt. Eigentlich nicht, weil die Begriffe abwertend waren, sondern die wollten mal einfach alle verstehen, wenn wir jetzt über diese Frauen forschen, wir müssen mal verstehen, forschen wir eigentlich über die gleichen Frauen in der gleichen Phase, wo immer die gerade sind in dieser Hormonspirale. Und deswegen haben die sich getroffen und es hieß also, es war ein Workshop für das Altern, also Reproductive Aging auf Englisch, das heißt Straw Criteria. Und die haben sich das erste Mal 2001 getroffen und die haben dann gesagt, wie nennen wir das denn alles? Und die haben dann sozusagen diese 7 Phasen des Hormonwandels der Frau einfach mal beschrieben. Und da gab es eben, jetzt für uns wichtig ist die Perimenopause, die hat allein schon 2 Phasen, diese frühe und die späte. Und das sozusagen die Jahre um diesen letzten Zeitpunkt der letzten Menstruationsblutung herum.
Wir können das auch mal hier zeigen an der Grafik. Also es gibt verschiedene Phasen der Menopause. Sie sagten gerade Perimenopause. Vielleicht erklären Sie es uns noch.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versteht, die Menopause per Begriff heißt die letzte Menstruationsblutung. Wir sagen ja dann oft salopp die menopausalen Frauen. Das sind aber eigentlich die postmenopausalen Frauen. Das heißt, nach dieser letzten Menstruationsblutung, die ja die Menopause ist. Und Perimenopause heißt dann ganz einfach, diese ganzen Jahre, 10 bis 15 Jahre, sage ich immer, um diesen letzten Menstruationszeitpunkt herum und das erste Jahr danach. Und alles danach ist dann die Postmenopause.
Und das können unterschiedliche Alter sein, bei denen die Menopause oder Perimenopause auftritt bei den Frauen.
Genau, also die Perimenopause, habe ich ja gesagt, ist ein sehr langer Begriff, also ein sehr langer Zeitraum. Und wir sagen normalerweise so ab 40, kann auch schon früher passieren, 8 bis 15 Jahre. Perimenopause heißt ja nur, dass die Eierstöcke so ganz langsam ihre Funktion nicht mehr so gut erfüllen. Wir sagen nicht, sie erfüllen sie gar nicht mehr. Und wie viel, hängt immer sehr von der Frau ab. Und dann diese späte Perimenopause, dann haben wir eben so sehr starke Hormonschwankungen. Und wir wissen, wenn die Frau erst mal 6 Monate ihre Menstruationsblutung nicht mehr hatte, das sind die einzigen harten Daten, die wir haben, dann wissen wir, die letzte Blutung kommt in den nächsten 3 Jahren.
Aber Fakt ist, es passiert was mit den Hormonen.
Ja, viel.
Mal mehr, mal weniger, kann man das so sagen? Und deshalb auch mehr oder weniger Beschwerden?
In gewisser Weise ist das richtig. Also unsere Eierstöcke, die Produktion hört für uns alle langsam auf. Und bei manchen oder vielen Frauen ist das eine große Achterbahn der Hormone, sage ich immer. Also ich versuche das immer so darzustellen, anstelle dieser schönen, sanften Hügellandschaft, die jüngere Frauen haben, wenn die Hormone so hoch und runter gehen pro Monat, ist es dann eben in der Perimenopause mehr so wie eine Achterbahn. Es geht wirklich hoch und runter und man weiß gar nicht, wo man richtig ist.
Und dementsprechend auch die Stimmung gehen mit hoch und runter oder die Hitze geht mit
Richtung
hoch und runter.
Damit Stimmung, Symptome, die Schwere der Menstruationsblutungen hängt davon ab, ob einem jetzt die Brüste spannen. Das hat alle sehr viel damit zu tun, in der Tat.
Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen beleidigt, als ich Wechseljahrbeschwerden bekommen hatte. Hitzewallung, ich dachte immer, das ist ein ganz anderer Typ Frau, der das bekommt.
Frech.
Naiverweise und völlig frech, genau. Und habe jetzt wahrscheinlich das, was einige haben, dass man nachts aufwacht und denkt, oh, T-Shirt aus, T-Shirt an. Oder zwischendurch auch sehr kurze Lunte hat, sehr schnell explodieren kann. Ist es so, dass man das immer lindern kann, wenn man das Richtige tut?
Also
oder muss man damit leben?
Also man
muss hoffen, dass es vorbeigeht.
Man muss nicht damit leben. Ich würde aber auch nicht sagen immer, weil es gibt natürlich viele andere unterliegenden Gründe, die einem ähnliche Symptome machen können zum Beispiel. Aber ich glaube ganz fest, also mit meinen Patienten, also man kann unheimlich viel mit der Ernährung und dem Lebenswandel in der Tat verbessern, mhm, vielleicht sogar ganz beheben, wenn man einfach die richtigen Dinge weiß.
Mhm. Weiß man heute denn schon alles und wussten das zum Beispiel die Generation vor uns nicht, dass dort ja immer das Thema so unter den Teppich gekehrt wurde und man das Leiden ertragen hat, hat man fast das Gefühl, weil keiner hat ja darüber gesprochen.
Also ich frage mich auch immer, warum die Frauen früher so stoisch waren oder warum unsere Mütter und Großmütter da einfach nicht großzügig darüber geredet haben. Ich glaube, es hat viel mit vielleicht Scham zu tun oder dass man sich auch einfach plötzlich nicht mehr so sexy fühlt vielleicht. Es war einfach kein Thema, was man jetzt gerne mit seinen Kindern und Töchtern geteilt hat. Ich glaube, da gibt es viele Gründe. Ich glaube nicht, dass wir heute alles wissen. Ich glaube, wir haben jetzt einen großen Fortschritt gemacht, da wir alle sehr offen drüber reden. Es gibt über viele Dinge geforscht, aber auch über die Menopause mittlerweile. Das ist doch schon mal toll. Also ich glaube, wir sind ganz gewiss, haben wir uns Millionen Jahre vorwärts bewegt schon.
Also es bewegt sich was im Hormonhaushalt. Mhm. Welche sind die wichtigsten Player dieser Hormone?
Also immer das Östrogene, das Progesteron. Das sind ja sozusagen die Hormone, die aus unseren Eierstöcken ausgeschüttet werden. Das ist alles mehr kompliziert, als man eigentlich denkt. Da gehört auch der Hypothalamus mit dazu, also eine Region im Gehirn, die sozusagen mit diesen unseren Eierstöcken spielt sozusagen. Die sagt, gib mir mehr, gib mir ein bisschen weniger. Und irgendwann hören dann die Eierstöcke einfach auf, das alles reguliert zu produzieren, dann eben langsam immer weniger. Aber langsam geht es halt nicht einfach nur langsam weniger, oft geht es so ein bisschen erratisch. Aber nun der Hypothalamus, der weiß, dass sozusagen diese Eierstöcke nicht mehr machen, was sie tun sollen. Und der nimmt dann sozusagen die Peitsche und versucht also immer noch mehr aus diesen Eierstöcken rauszuschlagen. Und die sagen halt irgendwann einfach nee. Oder je nachdem, wie es der Frau eben geht, dann ein paar Monate klappt es dann wieder. Und dann sagt er für 3 Monate nee, jetzt gibt es mal keine Hormone. Das ist dann, wenn die Frau plötzlich wieder wirklich Hitzewallungen bekommt. Ja. Und dann fleigt dann die Blutung vielleicht aus. Und man denkt sich, oh je. Und dann kommt die Blutung plötzlich wieder, weil plötzlich so sich die Eierstöcke dann noch mal kurz in diesem letzten Streckenlauf erholen. Und dann geht wieder alles ganz okay für 6 Monate.
Das heißt, im Grunde haben wir Depots für diese verschiedenen Hormone. Ich sage es jetzt mal in einer nicht-medizinischen Sprache. Und diese Depots werden immer kleiner oder der Bestand in diesen Depots wird niedriger. Und dann, wie gesagt, kommt die Peitsche raus, produziert.
Ja.
Das passiert aber nicht. Und ist dann der Schweißausbruch so eine Art Stressreaktion des Körpers?
Also es hat eigentlich mehr mit einer Region im Gehirn zu tun, wo wir wissen, es ist das Hitzeregulationszentrum, wenn man so möchte, dass es eben sehr sensibel reagiert auf diese schwankenden Östrogenspiegel. Mhm. Und das zu dann sozusagen, es kommt zu dieser Dysregulation und dann plötzlich denkt dieses Zentrum, ist es eigentlich viel wärmer, als es ist. Mhm. Und ich glaube, am einfachsten zu erklären ist es oder zu verstehen, unsere meisten Organe haben diese Östrogenrezeptoren. Wir vergessen das. Deswegen sind auch diese Symptome in dieser Menopause und der Perimenopause so unterschiedlich. Also wir haben die in unserem Darm, natürlich an den Brüsten, an den Gelenken, im Gehirn. Mhm. Und deswegen sind die Symptome so vielfältig.
Also Östrogen wird gebraucht. Bei Männern auch oder nur bei uns?
Also es ist unser Hormon natürlich. Ja. Die Männer haben auch ein bisschen Östrogen, aber es hat nicht diese gleiche zyklische Funktion, die es bei uns hat. Und wir funktionieren ja auch noch in der Postmenopause. Also ich finde es immer wichtig zu wissen, das ist ja kein Krankheitsprozess, diese Menopause.
Eine Umstellung.
Es ist eine Umstellung und ich sage immer für uns Frauen, wir gehen da eben zweimal durch. Einmal werden wir in diese Hormonturbulenz geschrieben, wenn wir in die Pubertät kommen. Mhm. Und wir haben halt diese zweite Phase nochmal, wenn diese Hormone dann, diese Reproduktionshormone für unsere Fortpflanzung eben wieder runtergefahren werden. Mhm. Danach leben wir trotzdem noch weiter und der Körper und
stellt oftmals sich sogar sehr gut.
Sehr gut.
Deshalb gibt es ja mittlerweile auch viele, Sie sagten vorhin wegen der Begrifflichkeit, die sagen, das müsste eigentlich heißen, das sind die jetzt erst recht Jahre oder wenn ich jetzt, wann dann Jahre, weil vieles sich ja noch mal dreht.
Das ist ganz richtig. Also ich will halt immer nur sagen, es ist wichtig zu wissen, der Körper ist darauf perfekt vorbereitet, auf diese Umstellung.
So, jetzt geht es aber darum, was tun gegen eben Hitzewallungen, Trockenheit, Gereiztheit. Und die Bestseller-Autorin Ildiko von Kürti gehört zu den vielen Prominenten, die jetzt nicht mehr hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offen darüber sprechen, über die Menopause. Und dazu gehört auch das Thema Hormonbehandlung. Marion Pühning hat mit Ildiko von Kürti und einer renommierten Frauenärztin hier in Hamburg darüber gesprochen.
Hallo liebe Frauen, denen es vielleicht auch nicht mehr ganz so gut geht wie noch vor ein paar Jahren. Mein Name ist Ildiko von Kürti, ich bin Schriftstellerin, Mutter, Podcasterin und befinde mich mitten in der Menopause. Die Wechseljahre haben mich kalt erwischt, das stimmt natürlich nicht. Sie haben mich voll heiß erwischt und ich war überhaupt nicht aufgeklärt. Also ich befand mich in einem Hitzetsunami und hatte vorher immer gedacht, naja, wird dir halt ein bisschen warm, ist doch schön, hast du keine kalten Füße mehr. So war es aber nicht. Hitzewallungen, die sind wie ganz schreckliche Schmerzen, ohne dass sie wehtun. Also man kann sich im Grunde auf nichts anderes konzentrieren. Und das hatte ich völlig unterschätzt und das hat mich wirklich aus der Bahn geworfen. Und ich habe mich entschieden, Hormone zu nehmen, nachdem ich wirklich gut beraten wurde. Ich wollte einfach mein Leben zurück und meine Energie zurück. Ich habe Fragen und die stelle ich jetzt Dr. Katrin Schaudig. Katrin ist Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und sie weiß einfach alles über Hormone. Liebe Katrin, ich möchte Ihnen die Frage stellen, die, glaube ich, den allermeisten Frauen im Kopf herumspukt, wenn es um Hormone geht. Machen Hormone Krebs?
Die machen keinen Krebs, darüber sind wir uns ziemlich sicher. Sie fördern das Wachstum von kleinen Vorstufen oder bereits schon bösartigen Zellen. Das heißt, der Krebs wächst schneller. Und vielleicht kann es sein, dass die auch verhindern, dass der Körper die Krebszellen selber umbringt. Aber diese Risikoerhöhung ist wirklich nur gering. Insbesondere, wenn wir natürliche Hormone nehmen, also das natürliche Östrogen und das natürliche Progesteron, die machen eine leichte Risikoerhöhung und auch nur dann, wenn Hormone lange eingenommen werden. Wichtiger ist, Alkohol, Übergewicht, kein Sport macht viel mehr Risiko.
Ich nehme ja selbst Hormone und ich weiß um die Nebenwirkungen, aber ich weiß auch um die positiven Wirkungen. Manchmal habe ich den Eindruck, sollte nicht jede Frau in der Mitte ihres Lebens bioidentische Hormone nehmen, weil sie dann gewissen sehr beschwerlichen Alterserscheinungen vorbeugt und auch Alterserkrankungen.
Das kann man so nicht sagen, weil jede Frau ein anderes Risiko für bestimmte Erkrankungen hat. Ja? Also allen voran steht die Lebensqualität. Und Sie sagen, Ihnen geht es wahrscheinlich besser mit Hormonen, nehme ich mal an. Deutlich. Deswegen nehmen Sie sie auch. Aber es gibt Frauen, die tatsächlich nicht viel Beschwerden haben. Und denen würde ich nicht zwingend sagen, sie müssen jetzt Hormone nehmen. Was wir am sichersten wissen, ist, dass wir eine Vorbeugung vor Osteoporose haben. Mhm. Also Risiko für Knochenbrüchigkeit, Risiko für Herzinfarkt in der Familie, Risiko für Diabetes. Ja. Damit schütze ich tatsächlich vor gewissen Ereignissen.
Was ich aber wahrnehme, ist, dass Wechseljahre Frauen, die darunter wirklich leiden, unter den Nebenwirkungen der Wechseljahre, aus dem Leben heraus katapultieren. Ja. Die sind nicht mehr so arbeitsfähig, die nehmen keine Führungsposten an. Und das haben Männer ja nicht, also diesen Fall ins Bodenlose.
Aber das hängt damit zusammen, dass in dieser Übergangsphase es den Frauen so schlecht geht. Mein Eindruck ist, wenn diese Übergangsphase erstmal überwunden ist, dann können die eigentlich häufig wieder durchstarten.
Also, liebe Frauen in der Lebensmitte, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch gut aufklären. Die Lebensmitte ist nicht das Lebensende. Es geht weiter.
Dankeschön, Ildiko von Kürti, dankeschön, Katrin Schaudig. Und das Schöne ist, dass Sie eben auch Experten sind. Deshalb sind Sie hier, damit wir auch darüber reden können. Hormone haben wir gerade schon gehört. Die Depots, haben Sie ja erklärt, die sind fast leer. So, jetzt muss Ersatz her. Eine Möglichkeit sind, Hormone zu sublimieren, Hormone zu sich zu nehmen. In welcher Form kann man das machen und sind Sie grundsätzlich dafür oder dagegen? Und wenn, welche Risiken sehen Sie?
Also ich schließe mich da der Meinung von Frau Dr. Schaudig an. Ich denke auch, es kann vielen Frauen helfen. Es ist aber absolut kein Muss. Es ist immer eine sehr individualisierte Entscheidung, ob man das möchte oder nicht. Es gibt die in ganz verschiedenen Zubereitungsformen. Ich glaube, hier es wird sehr viel, wird das Gel verschrieben, das auf die Haut aufgetragen wird. Wir mögen es sehr gerne, alles, was auf die Haut aufgetragen wird, weil im Gegensatz zu dem, was man schlucken muss, wie die alten Tabletten, nicht die alten Tabletten, die mehr altmodischen Tablettenformen, alles, was wir schlucken, wird leider durch die Leber verstoffwechselt. Und wir denken, viele von den potenziellen Nebenwirkungen der Hormone kommt eben von der Leberverstoffwechslung, weil alles, was man da reinschmeißt, das wird verarbeitet und kommt dann als irgendwas wieder raus und kann zum Beispiel auch das Thromboserisiko erhöhen. Alles, was man über die Haut aufnimmt, wird sozusagen direkt vom Körper aufgenommen und umgeht die Leber. Und wir lieben das sozusagen in der Medizin der Lebensmittel. Nennen wir es einfach mal so. Und das gibt es eben als Gel, habe ich schon erwähnt. Oft ist es schwierig, wirklich zu wissen, wie viel wird aufgenommen. Reibt man es irgendwo ab? Ich persönlich bin ein großer Fan von den transdermalen oder den Hautpflastern, weil da gibt es Daten, die wirklich diese Hormone sehr stabil abgeben. Und da gibt es eben auch 4 oder 5 verschiedene Dosierungen, wo ich dann als Ärztin ein bisschen besser weiß, was bekommt denn die Frau. Gerade wenn sie dann sagt, ich habe immer noch Symptome.
Ja. Wie finden Sie das als Ärztin heraus? Sie sagten, man kann sich für oder gegen Hormone entscheiden. Wer entscheidet das? Mache ich das, weil ich denke, ich habe davon gehört und gelesen und meine Freundinnen nehmen es auch alle, jeder gilt, dann mache ich das auch. Oder entscheiden Sie das als Ärztin oder kann ich Ihnen da sagen, womit mir wohler wäre? Und wie finden Sie es heraus, wie viel ich brauche?
Das sind ja 2 Fragen jetzt auf einmal. Ne? Aber die erste Frage ist, also man braucht einen Arzt. Ich glaube, man braucht einen Arzt, der sich da auskennt, der einem einfach mal aufklärt. Dann kommt man kann erklären, was sind die Symptome. Und dann könnte ich dieser Frau sagen, ob sie jetzt eigentlich die Symptome hat, für die dieses Präparat eigentlich zugelassen wird. Denn die Hormontherapie, wir nennen sie auch gar nicht mehr Hormonersatztherapie, um von dieser dem Ersatz wegzukommen. Es ist eine Hormontherapie und sie ist ja eigentlich zugelassen oder wir wissen, sie wirkt am besten für die mittleren zu den schweren Hitzewallungen. Dafür ist sie ja wirklich am besten. Und dann wissen Sie, dass sie die Osteoporose, also die Knochenbrüchigkeit bei den Frauen verhindern kann. Es ist also nicht zugelassen zur Behandlung, wenn man diese Osteoporose hat. Und es ist auch zugelassen zu Problemen in der Bikinizone, also jetzt vaginale Trockenheit oder Harnwegssymptome. Wenn man allerdings jetzt nur Harnwegssymptome oder vaginale Trockenheit hat, braucht man eigentlich keine systemischen Hormone. Systemisch heißt, sie werden vom ganzen Körper aufgenommen. Wenn man nur lokale Probleme hat, kann man das auch problemlos mit zum Beispiel Cremes oder Zäpfchen für die Vagina besser machen, die man einfach einführt. Und die haben diese systemischen Risiken, ehrlich gesagt, nicht. Das heißt, die Frau muss für mich die richtigen Symptome haben. Manchmal kommen sie auch mit ganz anderen Problemen. Und dann muss man sagen, ja, wir wissen, das kann eventuell auch helfen mit der Hormonersatztherapie, ist aber nicht wirklich indiziert. Und wir reden ja immer von den Vorteilen und den Risiken sozusagen. Und das muss man sozusagen immer abwägen dann. Wenn jemand sagt, naja, ich bin jetzt nur so ein bisschen müde und habe gelesen, das kann da auch helfen. Das ist natürlich richtig, aber Müdigkeit kann eben auch von vielen anderen Dingen kommen. Also so würde ich das sehen.
Wie lange muss Frau denn so eine Hormontherapie machen, wenn Sie sich dafür entscheiden oder Sie eben?
Ja, es wird viel gefragt. Sie muss erstmal gar nichts und es gibt da keine Mindestlänge. Viele, und es ist auch nicht so, dass man das irgendwie ausschleichen muss. Normalerweise sagen wir, ausschleichen ist wahrscheinlich besser, aber es ist nicht so, dass es ganz schlimm ist, wenn man das nicht so macht. Wir sagen, bis zum Alter von 60 fühlen wir uns gut dabei und nach 60 sage ich meinen Patienten, ich würde mal versuchen, das langsam jetzt auszuschleichen. Aber meine meisten Patienten, muss ich sagen, wenn die jetzt also wirklich früh anfangen mit 50, ich habe immer das Gefühl, die tun sich irgendwie selbst entwöhnen, weil dann vergessen sie das Pflaster zu wechseln oder dann vergessen sie mal ihr Gel, wenn sie in Urlaub gehen und dann merken sie, oh, es war eigentlich gar nicht so schlimm. Also so geht es meinen meisten Patienten. Es ist sehr selten, dass ich sagen muss, jetzt tun wir mal langsam die Dosis reduzieren.
Kann man denn vorbeugend mit einer Therapie anfangen, sodass ich erst gar nicht in die Beschwerden komme, wenn ich schon immer wieder meine Depots ein bisschen auffülle?
Also das würde ich auf keinen Fall empfehlen, denn warum? Ich habe ja gerade gesagt, diese menopausale Transition ist also wirklich keine Krankheit. Und vielen Frauen, wie Frau Dr. Schaudig schon sagte, die gleiche Erfahrung habe ich auch. Manchen Frauen haben damit wirklich keine größeren Probleme. Würde ich also nicht machen, auf keinen Fall. Manchmal sagen wir, wenn Frauen jetzt schwere Regelblutungen haben, dann in der Tat, dann fange ich schon mal an, Progesteron zu geben. Aber das heißt dann nicht, sie muss das dann später weiternehmen. Das hilft dann in der Tat oft mit schweren Regelblutungen. Es kann oft am Anfang in dieser Perimenopause, wenn wir eigentlich noch ganz, ganz gut Östrogen haben, aber dieses Progesteron wegfällt, was normalerweise beim Eisprung freigesetzt wird, dann kann das sozusagen helfen beim Schlafen, bei Gemütssymptomen manchmal auch. Also es gibt verschiedene Anwendungen.
Aber es klingt ein bisschen danach, als wäre es auch ein bisschen Trial and Error. Also man muss es auch zum Teil ausprobieren, was einem besonders gut tut. Und deshalb keine Panik, sich auf die Lebensmittel freuen, wenn Beschwerden kommen. Es gibt Möglichkeiten und Mittel dagegen. Und mal gucken, wie doll überhaupt Sie Beschwerden haben, bevor Sie eben vorher tätig werden. Hormone sind eine Möglichkeit, Beschwerden zu lindern und sich besser zu fühlen. Eine andere Ernährung. Und Sie haben dieses wunderbare Buch Somebody Told Me zusammen mit der Digitalexpertin und Ökotropologin Susanne Liedtke geschrieben. Und auch sie ist eine Wechseljahrexpertin, nur dass sie aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und ihr Hebel, das richtige Essen und ein Body Reset sind. Marion Pünning hat auch sie getroffen.
Ich mache heute ein Schwarzkohl-Pesto. Schwarzkohl gehört zu den Kreuzblütlern und ist eine der nährstoffreichsten Pflanzen. Hat eine ganz geringe Energiedichte und ist aber vollgepackt mit Kalium, Magnesium, Calcium, Beta-Carotin, Vitamin K1. Und liefert uns ganz, ganz viele Mikronährstoffe, die für uns wichtig sind.
Susanne Liedtke arbeitet lange Zeit als Digitalexpertin bei Google, bis sie in die Wechseljahre kommt und sich rückbesinnt auf ihre Wurzeln als Ökotrophologin. Schwarzkohl vom Geschmack süßlich und leicht bitter ist ein Blattgemüse. Und dunkles Blattgemüse tut Frauen in den Wechseljahren besonders gut.
Und damit kann man auch die ganzen Hormonschwankungen viel besser abfedern. Das heißt nicht, dass Ernährung die alleinige Lösung ist für Frauen in Wechseljahren, aber ich glaube, sie ist der größte unterschätzte Hebel.
Mit 49 Jahren gründet Susanne Liedtke Nobody Told Me. Eine Plattform über Wechseljahre mit Informationen, die sie selbst gern gehabt hätte, als sie mit Anfang 40 plötzlich an Schlafstörungen leidet. Genauso wie ihre Mutter früher, bis ein Arzt ihre Wechseljahrssymptome erkannte und sie in die Kur schickte.
Und so hat meine Mutter ungefähr 2 Jahre an eine Fehlbehandlung der Wechseljahrsbeschwerden verloren. Und nachdem sie aus der Kur zurückkam, da hatten wir unsere Mutter zurück. Da war die wieder wie vorher. Und ich habe gedacht, ey, das will ich nicht erleben.
Susanne Liedtke ist so begeistert, wie die Ernährungsumstellung hilft, dass sie mit 49 Jahren ihren festen Job als Digitalexpertin kündigt und Unternehmerin wird. Als Fachfrau für Wechseljahre und Ökotrophologie hält sie heute Vorträge, gibt Ernährungskurse für Frauen und Tipps auf Instagram.
Was ich immer total empfehle, ist morgens zum Frühstück das getreidefreie Porridge.
Ob Frühstücksporridge oder Schwarzkohlpesto, Susanne Liedtkes Rezepte sind schnell gemacht. Einfach Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, Zitronensaft und Schale in den Mixer geben. Den kurz blanchierten Schwarzkohl hacken. Dazu Parmesan und Olivenöl.
Jetzt pürieren wir das.
Pesto mal anders.
Wie gesagt, das sind wahnsinnig viele Nährstoffe. Das ist super, ein richtiges Superfood.
Auch gesund für Frauen in den Wechseljahren. 500 Gramm Gemüse pro Tag. Fermentiertes, Nüsse, Leinsamen und Hülsenfrüchte.
Wir essen im Durchschnitt in Deutschland am Tag 7 Gramm Hülsenfrüchte. Wir sollten aber eigentlich 77 Gramm essen, also die 10-fache Menge. Die Hülsenfrüchte enthalten ganz viel Proteine, ganz viel Ballaststoffe und komplexe Kohlenhydrate und auch noch sekundäre Pflanzenstoffe. Sie sind auch eine sehr gute Quelle für Eisen und wir essen davon viel zu wenig. Also gerne Kichererbsen, Linsen, Bohnen.
Apropos Bohnen.
Das sind Nudeln auf Bohnenbasis, die haben ungefähr 40% Proteine.
Inzwischen gibt es viele Nudelsorten auf der Basis von Hülsenfrüchten.
So, mein Sohn ist eigentlich Foodstylist hier. Er dreht das immer so.
Das Pesto duftet nach Zitrone.
Und ein ganz bisschen Chili noch.
Parmesankäse aus Cashewkernen mit schön viel Magnesium.
Fährt Hunger.
Schmeckt übrigens auch lecker mit Grünkohlpesto.
Ich finde, das sieht nicht nur gesund, sondern auch sehr lecker aus. Und wenn Sie das Rezept möchten, das ist bei uns auf der Internetseite. Das war ja gerade Ernährung, ein Plädoyer eigentlich für Ernährung.
Ja.
Heißt das, man sollte es erst mal mit Ernährung probieren, bevor man überhaupt über, was wir gerade besprochen haben, Hormone versucht, damit sich zu heilen?
Okay. Auf jeden Fall. Das ist also mein Resümee aus der Zeit, wo ich jetzt in der funktionellen Medizin auch arbeite und mit den Frauen der Lebensmitte. Also ich glaube, Ernährung, da muss man immer als erstes wirklich anfangen.
Deshalb haben wir auch ganz viel Ernährung hier auf dem Tisch. Und ich glaube, es ist nicht schwer zu sehen, was gut und was wahrscheinlich schlecht ist. Sie stehen vor den guten Lebensmitteln. Was ist denn besonders wirksam?
Also ich würde immer sagen, ich finde immer das ist der Leinsamen und die Chiasamen, die haben sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Die sind also antientzündlich. Und diese antientzündliche Ernährung, was ja sozusagen diese natürliche Ernährung ist, das finde ich immer am wichtigsten. Das hilft unseren Gelenken, das hilft unserem Hormonhaushalt. Also diese finde ich immer ganz wichtig. Und natürlich die Walnüsse sind ganz wichtig, Omega-3-Fettsäuren. Dann die Susanne, wir sagen immer so 500 Gramm Gemüse, um ehrlich zu sein.
Das ist viel, 500 Gramm jeden Tag.
Die Susanne ist noch sehr freundlich. Denn ich sage ehrlich, ein Kilo für meine Patienten.
Also aber wirklich, schaffen Sie das, was Sie Ihren Patientinnen
das
sagen?
Das kann ich in der Tat.
Ehrlich?
Mhm. Aber das dauert ein bisschen, ist eine Umstellung. Aber ja, also was mag ich sonst noch natürlich? Der Bok Choy, also diese ganzen Kohlgemüse und Kreuzblütler sind also wirklich sehr wichtig für den Östrogen. Stoffwechsel, um das Östrogen loszuwerden. Also wir wollen dieses zu viel an Östrogen, was wir in dieser Perimenopause haben, möchten wir loswerden. Und da hilft uns sozusagen diese Kreuzblüter und die Kohlgemüse.
Im Norden natürlich dann Grünkohl, aber hat ähnliche Wirkung?
Ich glaube, Grünkohl ist, glaube ich, kein Kreuzblüter. Da müssten wir mal die Susanne fragen.
Gut.
Das ist meine Ernährungswissenschaftlerin.
Also aber, Zuschauerinnen wissen es bestimmt aber, auch. Also wenn Sie schreiben möchten, gerne.
Ja, aber Grünkohl, also genial, hat ja sehr viele Ballaststoffe. Ja. Wir müssen ja echt verstehen, wir essen alle nicht genügend Ballaststoffe. Und die sind so wahnsinnig wichtig für unsere Darmbakterien. Die Darmbakterien sind wichtig, um einige unserer Hormone herzustellen, zum Beispiel das Serotonin. Das heißt, wenn wir diese ganzen guten Bakterien aussterben lassen, weil wir sie nicht füttern mit den Ballaststoffen, geht es uns auch plötzlich nicht mehr gut. Das heißt, Ballaststoffe, wir brauchen mindestens 30 Gramm pro Tag und das erschaffen, glaube ich, nur 25% von Frauen.
Das Interessante bei der Ernährung, egal welches Thema hier wir besprechen, das heißt immer Ernährung, Ernährung, Ernährung. Und wir haben ja auch die Ernährungsdocs und Ernährungsexperten. Und es ist ja anscheinend mittlerweile wirklich erwiesen, dass wir ganz viel tun können. Können wir das auch dann erst anfangen mit dem besseren Essen, wenn wir schon Beschwerden haben? Oder muss man sich eigentlich vorher gesund ernähren, damit man sie erst gar nicht bekommt?
Es ist überhaupt nie zu spät. Aber natürlich, unser Plädoyer ist immer, fangt mal so früh an wie möglich. Wenn das die 30er sind oder die 40er, also umso besser. Das sind dann die Frauen, die also wirklich kaum Probleme haben, wenn sie in diese Perimenopause kommen.
Das kann man feststellen.
Absolut. Also da gibt es keine Studien jetzt. Aber wie gesagt, ich habe viele Patienten, die sagen, naja, war es alles nicht so schlimm.
Also das heißt natürlich, dass man auf der anderen Seite Weißmehl weglässt, Zucker weglässt, Kaffee?
Ja, also das sind sozusagen die, in der funktionellen Medizin sagen wir, die entzündungsfördernden Nahrungsmittel. Mhm. Das sind eben die ganzen prozessierten des Essen, die viel verarbeitet sind, die Zucker haben. Also das ist eine Cola jetzt zum Beispiel hier. Es ist nicht nur schlecht wegen dem Zucker, sondern auch wegen dem Koffein. Ganz schlecht für unseren Stresshormonspiegel. Und der ist schon ganz automatisch erhöht in dieser Transitionsphase. Also der Körper weiß, irgendwas ist los. Irgendwas, und in der wird dieses Cortisol ausgeschüttet über, ich weiß gar nicht jetzt wie viele Jahre, aber es ist messbar. Und das heißt, deswegen sind wir plötzlich viel stressempfindlicher, weil der Cortisolspiegel ist schon auf einem viel höheren Niveau als sonst. Also deswegen, Koffein muss weg, Koffein hier in dem Kaffeepulver. Und ich sage auch nicht, das heißt, man kann nie wieder Kaffee trinken. Mhm. Natürlich nicht. Aber in dieser Zeit, wo sich der Körper umorientiert, tun wir unserem Stresshormon einen großen Gefallen, wenn wir das mal weglassen.
Es nützt bestimmt nichts, wenn ich jetzt nur einen Tag Cola, Kaffee, Ketchup und so weglasse. Wie lange braucht denn der Körper, bis er wirklich sich umstellt auf die gesunde Ernährung und dann sich auch selbst hilft?
Ja, also in dem Programm, was ich mit der Susanne habe, ist es wirklich wahnsinnig interessant. Die Frauen fühlen sich nach 3 Wochen oft schon wie ausgewechselt. Mhm. Das heißt nicht, dass das für jede Frau so funktioniert, aber doch für sehr viele Frauen.
Mhm. Das heißt, man oder Frau sollte auf jeden Fall mal versuchen, was sie selbst tun kann, indem sie wirklich mal versucht, ihre Ernährung umzustellen. Gibt es so eine Routine, wo Sie sagen, morgens am besten anfangen mit wie die Ayurveden, Glas warmem Wasser und...
Ähnlich, ja. Genau. Also morgens in der funktionellen Medizin denken wir immer an den Darm. Der muss erstmal aufgeweckt werden. Und wir ein Getränk, was ich den Darmöffner nenne, ist sozusagen das ist Essigwasser, also viel Wasser, warmes Wasser mit einem Schuss Essig oder Schuss Zitrone, je nachdem, was man gerne möchte. Ich empfehle auch immer dann noch die Chiasamen dazu zu tun, weil die werden so Gelee-artig. Die tun in der Tat, den Darm so ein bisschen aufräumen. Also so sollte man morgens anfangen und dann immer Grünzeug schon in der Tat morgens essen mit ein bisschen Protein auf jeden Fall. Das Schlimmste, was man morgen machen kann, ist in der Tat alles, was den Blutzucker gleich in die Höhe steigen lässt. Wie jetzt das Toastbrot zum Beispiel
Croissant,
mit der Marmelade.
Croissant
ist ganz schwierig. Ja, wissen wir, schmeckt super. Aber das tut wirklich den Insulinspiegel, also unseren Blutzuckerspiegel für den Rest des Tages komplett durcheinander bringen. Mhm. Und es kann sozusagen kann auch unseren Schlafrhythmus beeinflussen.
Also dann lieber morgens schon Porridge, aber dann mit Sojamilch oder mit Hafermilch und nicht mit Kuh. Milch, Joghurt und vielleicht gute Beeren, Papaya rein, Blaubeeren, Himbeeren. Wir haben da alles, Chiasamen, Nüsse. Also morgens sich am besten schon mal einmal das ganze gesunde Paket einverleiben.
Genau.
Okay, und dann über den Tag eben viel Gemüse, Fisch, wenig rotes Fleisch. So.
Ich sag immer, wenn man sozusagen eine Richtlinie braucht, ich sag immer, auf dem Teller, den man vor sich hat, bei jedem Essen sollten 80-90% sollte Gemüse sein, Grünzeug. Und dann die anderen 10-20% eben Fleisch, vielleicht ein bisschen Getreide, je nachdem, was man sonst so gerne möchte.
Und wie gesagt, nur Mut, es ist nie zu spät.
Und drei Wochen lang.
Drei Wochen lang. Und dann merkt Mann oder Frau zum ersten Mal, dass sich was tut. Also die richtige Ernährung hilft, haben wir jetzt gehört. Hormone können helfen und Bewegung wirkt auch bei Wechseljahrbeschwerden. Sarah Markus war beim Yoga.
Ruhe in das Chaos bringen, ein Spezialgebiet von Astrid Nöhring. Die Yogalehrerin ist auf Hormone spezialisiert, hilft Frauen in den Wechseljahren.
Vastrika ist die sogenannte Blasebalgatmung. Wir atmen zügig über die Nase ein und zügig über die Nase aus. Und dadurch bringen wir Bewegung in die Bauchorgane, reichern Energie im Körper an. Und die Energie schicken wir dann in die jeweilige Hormondrüse, die wir mit den Übungen stimulieren wollen.
Die 43-Jährige war bereits in ihrer frühen Jugend mit der Wirkung der Hormone konfrontiert, litt durch Einnahme der Pille sehr früh am dauerhaften Ausbleiben ihrer Periode, sucht jahrelang jenseits der Schulmedizin nach Lösungen.
Dann hatte ich 2012 einen heftigen Autounfall und habe ein zweites Leben geschenkt bekommen. Und dann habe ich beschlossen, okay, es muss sich was ändern. Ich gehe nach Indien und mache meine Yoga-Ausbildung. Und genau das habe ich dann gemacht 2013 und seitdem unterrichte ich.
Und hat sich selbst durch regelmäßiges Hormon-Yoga geheilt. Ihr Körper ist wieder im Gleichgewicht.
Und dann denk an deinen rechten Eierstock. Und mit der Ausatmung schickst du die gesammelte Energie von der Nasenspitze in den rechten Eierstock und löst deine Bandhas wieder.
Und so wird im besten Fall die Östrogenproduktion angeregt.
Fürs Gesundsein ist die Atmung essentiell. Also falsche Atemmuster haben negativen Einfluss auf die Gesundheit, auf alle Körpersysteme.
Kathi Henning ist wegen ihrer Wechseljahrsbeschwerden hier. Sie litt an Schlaflosigkeit. Ihre anfängliche Skepsis gegen Hormon-Yoga überwand sie schnell.
Wollte es einfach mal probieren. Und habe, glaube ich, schon nach 3 Wochen wieder gut geschlafen. Und ich bin auch ganz anders in den Tag gestartet, war nicht mehr so gereizt. Ich fühle mich super, super toll. Also ich habe nichts mehr davon, wenn ich regelmäßig Hormon-Yoga praktiziere.
3-mal die Woche eine halbe Stunde, das kann schon ausreichen, sagt die Expertin. Wichtig auch ein ausgewogener Lebensstil. Bewegung an der frischen Luft und gute Ernährung. Astrid Nöhring ist mit ihrem Angebot voll ausgebucht. Auch online gibt sie ihr Wissen weiter. Beschwerden der Wechseljahre sind oft noch tabuisiert.
Also ich finde, die letzten Jahre hat sich ganz viel getan, gerade auch in Sachen Wechseljahre und darüber sprechen und aufklären. Aber das ist längst noch nicht überall angekommen, dass die Wechseljahre nicht als ein dann ist das Leben vorbei oder dann geht nichts mehr, sondern dass es wirklich auch als Chance, diese Veränderung als Chance gesehen wird, dass man da eben, ja, dass alles möglich ist.
Gut durch die Wechseljahre kommen. Hormon-Yoga kann ein Weg dafür sein.
Sieht auf jeden Fall schön entspannt aus, was wir gerade gesehen haben. Hormon-Yoga, Christina, Sie als Medizinerin, hilft oder hilft nicht gegen Wechseljahrbeschwerden?
Ist ja ein weiter Begriff Wechseljahresbeschwerden. Mhm. Also wir haben Studien, die zeigen, für jetzt Hitzewallungen hat es in Studien nicht gezeigt, dass es hilft. Aber das sind ja nur sehr begrenzte Aspekte, die große Studien sich angucken. Ich habe ja gesagt, das Cortisol, das Stresshormon, hat viel zu tun mit Wechseljahresbeschwerden. Und da hilft Yoga ganz bestimmt. Also alle Beschwerden, die wirklich kommen von man kann nicht schlafen, vielleicht sogar der Darm ist ja sehr empfindlich auf Stresshormone, wenn man Darmbeschwerden hat, alles das, glaube ich, kann man schon mit Yoga natürlich in gewisser Weise beeinflussen. Mhm. Weil wenn man das Stresshormon sozusagen regulieren, dann geht das ist, glaube ich, das Masterhormon. Also wenn man das wirklich im Griff hat, kann man die meisten Symptome wahrscheinlich wirklich lindern. Deswegen Yoga finde ich gut, hilft vielleicht gegen Hitzewallungen nicht direkt, aber es macht alles andere besser. Und das ist, was wir brauchen.
Jetzt haben wir viel über die, oder ausschließlich über die Wechseljahre bei Frauen gesprochen. Ganz kurz noch zum Schluss. Männer, haben die auch Wechseljahre?
Ich bin eine Frauenärztin, das weiß ich nicht.
Aus der Erfahrung?
Da bin ich kein Experte, aber ich weiß, alles, was die Frauen mit Ernährung machen, hilft auch ihren Männern.
Dankeschön, Christina, dass Sie hier sind. Und viele steht noch, was wir jetzt nicht besprochen haben, im Buch Somebody Told Me, sehr zu empfehlen. Und wie gesagt, bei uns auf der Seite auch noch mal das Rezept. Und morgen geht es um die Sonne bzw. um das Sonnensystem, auch wieder ganz anders. Professor Dr. Sami Solanki kommt, freuen wir uns sehr drauf, auch spannend, was er zu erzählen hat. Und jetzt geht's weiter, ganz entspannt, mit Ihren Landesprogrammen. Und ich merke, ich habe gerade eine Wallung. Moment.